Ja, wie soll man das sagen? Die Fußballwelt ist irgendwie wieder in Ordnung, zumindest aus Hamburger Sicht. Der HSV ist aufgestiegen und spielt wieder erstklassig. Schlägt jetzt seine Stunde. Felix Magath möchte demnächst Präsident vom HSV, vom Verein werden. Darüber werden wir sprechen, aber auch über die Veränderung, die der Fußball, seine Spieler und Trainer in den letzten Jahren vollzogen hat. Und es geht auch über den Aufstieg eines fußballbegeisterten Jungen aus Aschaffenburg. Jetzt.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, schönen Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Liegt es nur daran, dass er hier im Norden selber als Spieler mit der Raute im Herzen so erfolgreich war? Was ist es noch für eine starke Verbindung, die einen Jungen aus Aschaffenburg zum HSV zieht? Wo er auftaucht, da herrscht Bewegung. Und jetzt will er als Präsident einiges bewegen. Was genau, wird er uns gleich auch erzählen. Als Spieler ist er Europameister, Deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger mit dem HSV geworden. Als Trainer dreimal Deutscher Meister und Pokalsieger. Felix Magath, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa.
Leider nicht mit dem HSV.
Ja, aber da ist ganz schön viel dabei. Ich hätte ja eine Stunde lang noch weiter erzählen können, jetzt im Grunde, ne?
Ja, da haben Sie nicht Unrecht. Ja. Ja. Es wäre noch was drin gewesen.
Es wäre noch was drin gewesen. Sag mal, Samstagabend, das Spiel, zweite Liga gegen Ulm, 20:30 war Anpfiff. Wo haben Sie es geschaut vom HSV?
Ich habe das zu Hause vor dem Fernseher geschaut. Habe auch damit gerechnet, muss ich dazu sagen, dass der HSV es tatsächlich schafft und dass er an diesem Spieltag auch aufsteigt. Und habe mich natürlich wie alle anderen gefreut. Aber das war ja eine richtige Explosion hier im Stadion, nachdem das Spiel halt dann in diese Richtung gelaufen ist.
Und interessanterweise liegt der HSV erstmal 0:1 zurück. 0:1 zurück an so einem Abend. Jeder hat da schon ärgste Befürchtungen gehabt. Und dann machen sie noch 6 Dinger rein, gewinnen 6:1. Und damit ist der Aufstieg perfekt. Wen haben Sie als erstes angerufen?
Angerufen? Ich wurde angerufen von einem HSV-Förderer, der eine Loge da hat. Der hat mich auch eingeladen zu dem Spiel in die Loge. Und ich habe eben das nicht angenommen. Und der hat mich angerufen und da haben wir zusammen angestoßen.
Was war da für ein Hintergrundgeräusch? Ich kann mir vorstellen, das war laut.
Es war laut.
Das war laut.
Natürlich ist man erleichtert, denn man hat jetzt gerade ja beim HSV gesehen, aufsteigen ist nicht ganz so einfach, wie sich das immer alle vorstellen. Ja, man muss halt unter den beiden besten Mannschaften sein und der Weg hat ja ewig lange gedauert, also eigentlich zu lange für den HSV gedauert und insofern war eben auch diese Saison, glaube ich, entscheidend der Trainerwechsel während der Saison von Baumgart zu Polsin. Und diese Entscheidung hat der Mannschaft und dem ganzen HSV gut getan. Man hat gemerkt, danach war wieder eine Einheit auf dem Platz. Und danach war auch das ganze Zusammenleben viel harmonischer. Und das hat sich dann auch in den Ergebnissen ausgedrückt. Und diese Harmonie, oder was natürlich dazu kam, war dann auch die Stimmung. Also die Fans, die waren schon immer erstligareif. Und ich war zum Beispiel in Berlin im Stadion gewesen, als der HSV da das Punktspiel bestritten hat. Und da waren also so viele HSV-Fans, die auch eine großartige Stimmung da gemacht haben. Also da kann sich der HSV schon bei den Fans auch bedanken.
Durch den Trainerwechsel kam Spirit und die Fans im Rücken. Ja. Also der Aufstieg war irgendwie jetzt endlich geschafft. Und das ist eben noch die besondere Geschichte mit dem Trainer gespannt, Hamburger Jungs. Also das ist schon eine tolle Sache. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Wir haben einiges zu besprechen, auch was den Fußball so ganz allgemein angeht. Wo gehört der HSV hin?
Ja gut, da bin ich dann vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, denn ich kenne den HSV halt, als ich 1976 kam, nur als eine der besten Mannschaften in Deutschland. Damals war man Pokalsieger geworden. Das Jahr drauf hatten wir im Europapokal der Pokalsieger gespielt. Und da hatten wir ja auch schon mal ein Finale und 2:0 gegen Anderlecht in Amsterdam gewonnen. Also das war dann ein wunderbarer Start für mich schon. Und der HSV war eben ein Top-Verein. Und der damalige Manager, der hatte, Dr. Peter Krohn, hatte ja die Vision und wollte noch höher hinaus. Hat er dann auch mit Kevin Keegan einen exzellenten und einen Ausnahmenspieler geholt, hier nach Hamburg, Mighty Maus, der auch dann aber beim HSV erst zweimal Europas Fußballer des Jahres wurde. Deswegen, also er hat auch eine gute Mannschaft um sich gehabt, ne, die ihm also das ermöglicht hat. Und der HSV war in dieser Zeit, so zwischen 79 und 83, ja, Weltspitze.
Also, Top-Verein in Europa, kann man sagen. Das ist,
nein. Es war der beste Verein der Welt.
Der beste, natürlich.
Ja, wir waren in den 4 Jahren, waren wir in 4 Finalen.
Ich will das gar nicht kleinreden.
Europäisch Finale.
Natürlich, also, na klar. Und da gehört er wieder hin.
Da gehört der HSV eigentlich so. Und Hamburg auch wieder hin.
So, pass auf. Jetzt sind Sie angetreten und wollen am 21. Juni gemeinsam mit Richard Golz als gemeinsames Team, wollen Sie Präsident des HSV werden. Jetzt muss man da aber unterscheiden. Das ist ja der HSV als Verein. Vielleicht können Sie uns die Struktur noch mal, das hat ja mit dem Profifußball erstmal weniger zu tun.
Ja, das sind natürlich verschiedene Komponenten. Ich habe letztendlich, wenn man so will, 35 Jahre gegen den Ball getreten. Dann habe ich 35 Jahre ungefähr gegen den Ball treten lassen. Mhm. Und da ich jetzt dann in ein Alter gekommen bin, habe ich mir gedacht, eigentlich müsstest du jetzt mal wieder was anderes machen. Und insofern war die Situation halt jetzt gekommen. Letztes Jahr hat man darüber geredet, der HSV hat Wahlen zur Präsidentschaft. Und da ich immer schon halt immer was Neues gesucht habe, ne, und ich darauf angesprochen wurde, willst du nie HSV-Präsident werden, habe ich mein anfängliches Zögern beiseite gelegt und habe gesagt, eigentlich, ja, das wäre eigentlich eine Rolle, die ich jetzt in der nächsten Zukunft ausfüllen könnte.
Das ist die logische Konsequenz. Spieler, Trainer, Präsident.
Genau.
So ist also ganz ernsthaft, im Endeffekt ist es ja tatsächlich.
Das ist selbstverständlich. Das ist eine logische Reihenfolge. Ja, ja. Und insofern habe ich gedacht, also es ist natürlich für mich völlig ungewohnt. Ne? Aber trotzdem weiß ich halt auch, ne, auch wenn der eine oder andere glaubt, ich könnte das nie so überblicken. Ich weiß natürlich auch, dass ein Präsident ein ganz anderer Job ist als jetzt.
Als Manager oder Trainer.
Manager oder Trainer, ne, ja, im Fußballbereich. Und ich weiß auch, dass der HSV eben ein Universal Verein ist. Er hat ja über 30 verschiedene Abteilungen. Ich kann Ihnen jetzt nicht jede Abteilung aufzählen. Ne? Und ich würde auch den Fehler machen, dass ich zum Beispiel, wenn ich an Lara Ludwig denke, denke ich an Volleyball. Und da unterscheide ich als Unterfranke, der halt nicht am Meer aufgewachsen ist. Das ist für mich Volleyball. Ne? Das ist für mich Volleyball. Das ist für mich dann im Grunde eine Abteilung. Aber ich habe schon gelernt, dass das zwei völlig verschiedene Abteilungen sind.
Wir dürfen natürlich jetzt hier, und das sollten wir auch nicht machen, weil der Beirat das natürlich auch nicht möchte. Das wäre auch unfair anderen Kandidaten gegenüber, die sich auch zur Wahl stellen, auch in Teams zur Wahl stellen, muss man mal ganz klar sagen.
Ganz genau, ja.
Deswegen soll das jetzt kein Bewerbungsgespräch werden, logischerweise.
Ne? Genau.
Aber was ich schon gehört habe und gelesen habe, dass Sie sagen, HSV, das muss mehr in der Stadt stattfinden. Das heißt also, die Sportvereine müssen mehr HSV-lastig sein. Also das muss dieser Spirit HSV muss sich auf Hamburg übertragen.
Der HSV als der erfolgreichste Hamburger Verein sollte eben auch eine Vorbildfunktion halt in der Stadt und für die Stadt halt darstellen. Das ist meine Vision. Ich denke, der HSV hat eine größere Bedeutung. Der Fußball, die Bedeutung des Fußballs ist ja in den letzten, ich war 50 Jahre dabei, immer weiter gewachsen. Und dieses halt größere die größere Bedeutung des Fußballs, der muss sich oder kann sich eben auch in einem Verein wiederfinden. Und der Sport hat überhaupt eine größere Bedeutung, als es die Menschen im Moment halt wahrnehmen. Denn wir haben ja die Situation, dass in der Gesellschaft immer weniger sich die Menschen bewegen.
Und Sport ist was Verbindendes, und was Bewegendes.
Natürlich. Ja, gerade der Fußball, ein Mannschaftssport ist eigentlich ideal. Ist ja ideal zum Beispiel, um Menschen zu integrieren, die woanders herkommen. Das war beim Fußball ja immer kein Problem. Schon seit, keine Ahnung, 60 Jahren. Ne, natürlich hat der HSV hier mit Dänen angefangen, ne, aber... Aber das bietet sich auch an.
Kevin also Keegan auch.
Vor der Grenze. Meine, aber auch also, Engländer oder ne, ja. Egal woher. Das war immer halt der Fußball ein Ort, wo man eben Menschen integrieren konnte. Und die wurden angenommen, egal woher sie kamen.
Jetzt müssen wir noch ein Wort zum HSV machen, weil das schlägt okay. In allen Herzen. Da bin ich mir sicher. Wie wichtig, also alle HSV-Fans singen ja jetzt schon Europapokal, ne? Erst Sonne, Bukarest und so weiter. Es gibt ja halt diese Gesänge, dass man dann gleich natürlich sofort wieder nach dem Aufstieg schon international träumt. Aber wie wichtig ist der internationale Fußball für den HSV?
Ich glaube, das hat ja nichts mit dem HSV zu tun. Das
ist für
ja
einen so, Verein
Sie,
überhaupt.
Es ist ja so, wenn Sie halt, das gilt ja auch für einzelne Menschen, wenn Sie nicht mehr nach weiter wollen, wenn sie sich nicht mehr entwickeln wollen, ja. Ne, dann geht es irgendwann rückwärts. Also ich glaube, das ist so das Wesen des Sportes. Wenn ich Sport treibe, will ich ja besser werden. Das hat mit Fußball ja nichts zu tun. Das will ich doch auch, wenn ich Fahrrad fahre oder wenn ich laufe. Ne, ich laufe immer eine Strecke und dann weiß ich, ne, wenn ich jetzt 48 Minuten brauche, das war ein schlechter Tag. Ne, wenn ich das in 46 laufe, bin besser drauf. Also der Sport bietet einfach die, das ist für mich immer die Möglichkeit, halt, sich zu verbessern. Und insofern glaube ich halt, dass eben der HSV als Universalverein sich halt insgesamt immer verbessern muss. Und das gilt natürlich aber auch für die Fußballabteilung, auch die müssen sich ja verbessern. Und es gilt nicht nur für die Männer, es gilt auch für die Frauen. Die Frauen haben ja auch ne, diese etwas früher, glaube ich, geschafft. Die haben, glaube ich, nicht so lange gebraucht wie die Männer, um jetzt wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und das ist das, was so ein Verein eben auch braucht. Ne? Erfolgreiche Sparten. Und ich glaube eben auch, dass da ein Verein noch, mehr Verantwortung übernehmen kann. Denn die Fußballlizenzspiele, die werden ja medizinisch ne, im Grunde rundherum betreut. Es geht ja den ganzen Tag, von morgens, abends. Und
ja, da manche, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja,
und manche machen es also nachts. Und ne, sobald da irgendwo ein blauer Fleck ist, geht es ins MRT und dann wird untersucht. Und, also die werden ja rundherum betreut. Ja? Aber warum, fällt dann, wenn man so viel Aufwand betreibt, warum fällt dann für die restlichen Abteilungen im Verein im Grunde nichts ab? Warum wird es abgeschottet und nur die Fußball-Lizenzspieler machen das? Die Frauen haben, glaube ich, wieder ganz andere Betreuung. Ne? Und die Jugendlichen ja sowieso. Also warum ist es nicht möglich, in so einem Verein eben auch andere Sparten mit zu beglücken mit diesen Möglichkeiten, halt, was die Gesundheitsversorgung
angeht. Fragen, mit denen sich ein künftiger Präsident des HSV sicherlich auseinandersetzen muss. Ne?
Das kann man machen, ja.
Und wo Sie es gerade angesprochen haben, die Frauen vergessen wir natürlich nicht. Natürlich, auch die Frauen des HSV sind aufgestiegen. Neulich erst Pokalspiel vor 50.000 im Stadion. Und jetzt das, der Aufstieg. Sina Braun.
Ein Traum wird wahr. Die HSV-Frauen steigen auf in die Bundesliga. Nach 13 Jahren die Rückkehr ins Oberhaus. Eine Woche zuvor. Der Matchball liegt bereit. Die HSV-Frauen mit Mittelfeldspielerin Mia Büchele stehen auf einem Aufstiegsplatz. Nur noch ein Sieg und sie sind oben.
Wenn ich dran denke, kriege ich schon Gänsehaut, muss ich sagen. Ist was sehr, sehr Besonderes, wenn wir unser Ziel erreichen könnten. Hoffen wir natürlich alle sehr.
Bisher ist dieser Platz 6 ihre Spielstätte, direkt neben dem großen Volksparkstadion. Die Bühne, die bisher nur den Männern gehört. Doch beim Aufstieg in die Bundesliga werden auch die Frauen hier auflaufen.
Ich muss sagen, wenn ich das Stadion sehe, jedes Mal aufs Neue, finde ich es wirklich besonders, wir durften jetzt schon zweimal drin spielen. Das hat natürlich Lust auf mehr gemacht, war sehr besonders und ja, ich würde mich freuen, wenn es klappen würde.
Schon im DFB-Pokal standen sie hier, im Halbfinale im März, vor 57.000 Fans gegen Bremen. Nie zuvor waren so viele Menschen bei einem Frauenfußballspiel im deutschen Vereinsfußball dabei. Mit der Rekordkulisse im Rücken schwangen sich die HSV-Frauen zu einer starken Leistung auf. Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, mit Chancen und Toren auf beiden Seiten. Auch wenn am Ende Werder Bremen mit 3:1 gewann, es war für alle einfach ein Riesenerlebnis.
jetzt im Nachhinein ein bisschen wie so ein Fiebertraum, der ganze Tag, muss ich sagen. Es war wirklich, ja, beim Rauslaufen zum Aufwärmen war schon die ganze Kurve voll und man hatte Gänsehaut am ganzen Körper und wusste gar nicht, wohin mit sich. Ja, es war wirklich was sehr Besonderes, was ich wirklich in meinem Leben nie vergessen werde.
Das beflügelt. Mit nur 4 Niederlagen marschieren sie durch die Saison. Nach 24 Spieltagen stehen die HSV-Frauen kurz vor dem lang ersehnten Aufstieg. Die Tage vor dem entscheidenden Wochenende. Nervenkitzel, Vorfreude und der Versuch, runterzukommen mit Mias Studium Sportmanagement.
Klar, muss man da andere Dinge lernen und viel aufsaugen, aber trotzdem ist es für mich eine gewisse Ablenkung. Wenn es mir zu anstrengend wird, dann versuche ich auch manchmal irgendwie Bilder zu malen. Das beruhigt mich auch vor wichtigen Spielen und kann so meinen Kopf ein bisschen freikriegen.
Während Mia in ihrer Wohnung zur Ruhe kommt, geht's ein paar Straßen weiter in der HSV-WG etwas lebhafter zu. Hier wird gemeinsam gefrühstückt und geschnackt, alles familiär.
Das ist hier alles, wirklich alles harmonisch mit der WG. Wir haben echt viel Spaß, lachen viel, schreien auch manchmal.
Weil Melina Bünning gern mal ihre Mitbewohnerinnen erschreckt. Doch am vergangenen Sonntag wollten sie sich nicht verstecken, sondern rausgehen, aufdrehen, alles geben. Und das tun sie. Der HSV dominiert und führt. Mia hier am Ball mit Spielfreude und Teamspirit. Am Ende gewinnen sie 3:0 gegen Freiburg und steigen auf. 13 Jahre hat's gedauert. Die Bundesliga wartet. Mit dabei natürlich Mia Büchele.
Das sind Momente für die Ewigkeit, die wir nie vergessen werden. Ich glaube, die nächsten Tage, Woche werden noch wunderschön und die Momente wollen wir genießen. Und dann freuen wir uns alle sehr, nächstes Jahr in der ersten Bundesliga zu spielen.
Und in diesem Volksparkstadion geht die Geschichte weiter.
Ja, wenn man sich überlegt, dass das Volksparkstadion Pokalspiel gegen Bremen, was die HSV-Frauen zwar verloren haben, aber trotzdem war ausverkauft, 50.000 Menschen drin. Also Frauenfußball scheint doch wirklich schon richtig enorm zu ziehen. Ist auch gut so. Wie sehen Sie Frauenfußball? Wie hat sich das so entwickelt?
Also ich will jetzt nie sagen, dass ich den Frauen geholfen habe, aufzusteigen. Aber ich habe die letzten beiden Jahre zweimal eine Mannschaft betreut, nämlich die Kardiologen, die deutschen Kardiologen. Die hatten einen Kongress und bei dem Kongress hat dann ein Fußballspiel stattgefunden, die Kardiologen gegen die HSV-Frauen.
So.
Und wir haben sie zweimal klar gewinnen lassen.
Waren Sie als Trainer zugegen oder durften Sie auch eingewechselt werden?
Nein, ich war da leider der Trainer.
Aber ich meine, Frauenfußball hat ja auch Potenzial. Ja,
natürlich.
Da ist ja nach oben noch richtig viel Luft.
Ja, das wird auch wieder verkannt. Das Schöne am Fußball ist ja, das habe ich immer gesagt, dass Fußball halt jeder spielen kann. Das heißt, es gibt natürlich Unterschiede. Also ein Jugendlicher mit 17 Jahren, den kann man nicht in die Profiabteilung stecken. Ne? Aber das ist genauso Fußball. Und deswegen, ich betreue auch die deutsche Bundestagsauswahl. Ja, also sie sind technisch nicht ganz auf dem Niveau. Aber auch das ist Fußball. Wenn die gegeneinander spielen, dann ist ein Turnier, Finnland, Österreich, Schweiz, Deutschland, ein 4er-Turnier, da spielen alle gegeneinander. Da macht es genauso Spaß, weil eben die Mannschaften auf ähnlichem Niveau sind.
Und haben Sie auch denn, da. Haben Sie denn unseren aktuellen Bundeskanzler Friedrich Merz auch schon im Kopfball eingesetzt? Ich meine, er wäre ja relativ groß, das müsste ja ganz gut passen eigentlich. Er braucht sich ja nur hinzustellen.
Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob er da nie den Kopf einziehen würde, wenn ein Ball kommt.
Na gut, das ist. Wir schauen mal einen Blick auf Felix Magath als Spieler.
In der Zeit hat sich zum Beispiel die Beschaffenheit des Bodens verändert. Mhm. Also vor 50 Jahren, dann hat man hier im Volksparkstadion mehr oder weniger auf einer Wiese gespielt. Das war also ein Top-Platz, hat man vielleicht noch die ersten 4 Wochen gehabt. Aber dann fing schon langsam an, dann das Gras wegzugehen und dann waren schon braune Flecke drauf. Und so dass die Bodenbeschaffenheit also eine ganz andere war, ne? Als heute.
Der jetzige Greenkeeper vom Volksparkstadion arbeitet auch mit dem Golfclub Falkenstein zusammen. Also ich wollte nur sagen, also da gibt es tatsächlich Verbindungen.
Und deswegen rollt natürlich jetzt der Ball ganz anders als vor ein paar Jahren. Das heißt, der Ball rollt besser, das heißt, es sieht schneller aus. Auch gehe ich mal davon aus, ich weiß es nicht, aber ich stimme auch, dass die Technik der Kameras sich verbessert hat und so eben ein anderer Eindruck erweckt wird. Ich würde jetzt sagen, die Leistungsfähigkeit der Spieler war früher nicht anders, als sie heute ist. Es war die, wie gesagt, die Betreuung, die rundum Betreuung war natürlich nicht da.
Die medizinische Überwachung kann man ja auch im Endeffekt sagen. Ne?
Oder so, ja. Also ja. Wir hatten einen Arzt, wir hatten einen Physiotherapeuten. Hermann Rieger kennt ja jeder. Ja. Ja, der hat morgens um 7 Uhr war er da und abends um 11 Uhr ist er nach Hause gegangen. Der war also der Erste und der Letzte. Und den ganzen Tag hat er sich mit den Spielern beschäftigt, hat die für die Spieler, war auch für die Spielerfrauen damals schon da. Also der hat sich um alles gekümmert und hat es auch hingekriegt irgendwie. Und insofern, also die Betreuung, das rundherum um die Spiele ist natürlich ganz anders geworden, ist viel besser geworden. Aber die Leistungsfähigkeit hat sich dadurch, glaube ich, nicht verändert.
Warum haben Sie als Trainer eigentlich immer Anzug getragen?
Ja, weil ich gesagt habe, gut, ich habe die ganze Woche ja...
Ich finde es cool, ehrlich gesagt. Das ist, muss ich sagen, ich finde es sieht cool aus.
Also ich finde es auch richtig. Ich denke, während der Woche, man hat die ganze Woche gearbeitet. Wofür hat man gearbeitet? Für das Wochenende, ja. Für das Spiel. Man hat ja dafür gearbeitet, dann am Tag, wo dann alle zugeschaut haben, beim Training waren wenige Zuschauer da, aber dann war die Aufmerksamkeit von zum Beispiel dem ganzen Land oder von ganz Europa da. Und deswegen, glaube ich, war das angebracht, dass man auch sich besser gekleidet hat als jetzt zum Trainingstag. Und insofern war ich immer der Überzeugung, ein Anzug gehört zum Spiel. Und da war ich ja nie alleine. Also wenn Sie sich die südeuropäischen Mannschaften, die Südeuropäer sind, die Italiener oder die Spanier, die sind immer schon ganz anders dagestanden. Und von daher halte ich oder bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass sagen wir, die jetzige Trainergeneration halt oft mit Schlapper-Look da am Spielfeld dran steht, weil das wird einfach der Bedeutung eines Spieles, eines Bundesligaspieles, aus meiner Sicht nicht ganz klar.
Ja, Hansi Flick habe ich gesehen beim Klassiko, nur mit dem Sweatshirt. Ne? Das ist aber egal. Ja. Gut, jeder hat seinen eigenen Stil. Ein Thema, mit dem Sie auch zu tun haben, sprechen wir gleich drüber. Da kommen wir jetzt zu. Die Frage lautet: Können eigentlich Menschen mit geistiger oder auch mit körperlicher Einschränkung Trainer werden? Na logo. Stefanie Kühne über ein einzigartiges Pilotprojekt.
Drei Männer. Sie alle lieben Fußball. Und sie alle können Fußball spielen. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen ihnen.
Ich habe eine Intelligenzminderung halt. Und ja, es ist eine Lernschwäche halt auch mit bei. Ich lerne halt langsamer als manch einer, der kein Handicap hat halt.
Torwart Michael Tarun wurde von Lars Mosko entdeckt und gefördert. Lars war mal Scout im Profibereich, holte mit Felix Magath den Meistertitel in Wolfsburg. Doch er hatte keine Lust mehr auf die Profis und ist heute Inklusionsbeauftragter des Fußball-Landesverbandes Brandenburg. Dort betreut er die Landesauswahl der Menschen mit Intelligenzminderung.
Also wir brauchen manchmal ein bisschen länger zum Erklären. Es ist schon so, dass du einfach viel mehr Geduld brauchst und anders erklären musst, nicht so komplex. Du musst es halt einfacher gestalten. Aber der Fußball ist auch da der gleiche. Die Emotionen sind da, die freuen sich vielleicht manchmal sogar noch viel mehr, wenn sie ein Tor schießen und Erfolgserlebnisse haben.
Für die Landesauswahl stand Michael 6 Jahre lang im Tor. Doch jetzt, mit 42, hat der Arzt ihm geraten, weniger intensiv Fußball zu spielen. Seitdem hat er einen neuen Traum, Trainer werden.
Weil ich bin jetzt auch in dem Alter, wo ich sage, ich will das einfach mal auch wiedergeben, was ich gelernt habe in den Jahren.
Ein erster Versuch, eine Trainerlizenz zu bekommen, scheitert schon beim Bewerbungsschreiben. Doch dieses Jahr ergibt sich dank des Projektes Doppelpass eine neue Chance.
Doppelpass ist einfach die Möglichkeit für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, den Basiscoach, den DFB-Basiscoach zu erlangen. Ein Mensch ohne Beeinträchtigung und ein Mensch mit Beeinträchtigung absolvieren gemeinsam den Lehrgang und unterstützen sich gegenseitig.
Der Mann an Michaels Seite, Sascha Ehlert. Auch er hat ein Handicap.
Ich versuche mich da frei zu machen von irgendwelchen Berührungsängsten. Das sind alles ganz tolle Jungs, die ich da beim Lehrgang kennenlernen durfte. Und es hat einfach eine Riesenfreude gemacht, auch mit ihnen zusammen durch das Seminar zu gehen.
Im März ging es los. An 3 Wochenenden fuhren sie nach Cottbus. Besonders an dem Lehrgang weniger Theorie, mehr Praxis. Am Ende halten sie ihre Trainerlizenz in den Händen.
Das war aber für mich schon auch eine große Herausforderung gewesen. Deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass man da Unterstützung braucht. Auch ich habe die gebraucht. Aber ich glaube, da haben wir uns trotzdem ganz gut ergänzt. Ne? Das hat von Anfang an gut gepasst.
Genau.
Nur knapp einen Monat nach dem Lehrgang hat Michael nun schon sein erstes Engagement. Er ist Co-Trainer der U19 von Fortuna Pankow in der Bezirksliga.
Mein Traum ist, dass ich eine Mannschaft alleine eben halt leite, also dass ich eben Cheftrainer werden kann.
Ihren Weg im Fußball gehen Sascha und Michael von jetzt an zusammen. Sie telefonieren jeden zweiten Tag, bereiten gemeinsam Michaels Einheiten vor. Wie es für Sascha weitergeht, entscheidet sich bald.
Ich hätte nie gedacht, dass das so kommen würde, dass man gleich so viel, dass man gleich noch einen Freund noch zugewinnt, der auch dasselbe Ziel hat und mich auch nur nimmt, wie ich bin halt.
Michaels und Saschas Traum, einmal im selben Spiel an der Seitenlinie stehen, als Gegner, aber nur für 90 Minuten.
Ja, das ist halt, das ist der Sport.
Ja, das ist Fußball. Der Fußball.
Ja. Der kann, ist klar, einfach, jeder kann mitmachen im Endeffekt. Ja.
Und die machen auch genauso mit und die, ne, die freuen sich genauso, die ärgern sich genauso, da ist richtig Leben dabei.
Und das Schöne ist, Lars Mosko, den wir eben gerade gesehen haben, war bei Ihnen ein Scout, als Sie mit Wolfsburg damals Meister geworden sind.
Das war mein Scout, ja.
Ne, war Ihr Scout, Talent-Scout, jetzt ist er Trainer-Scout, könnte man ja fast schon sagen. Und der Lars, hier ist er nochmal.
Moin, Herr Magath. Ich freue mich, dass ich hier ein paar Worte an Sie richten darf. Okay. Pokal, der Landesmeister gewonnen, deutscher Meister mit Bayern München und VfL Wolfsburg. Aber ich glaube, den größten Erfolg haben Sie bei der Unterstützung von unserem Projekt. Ich bin unheimlich dankbar für Ihre Zeit, Ihre Anmerkungen, Ihre Hilfe, auch die kritischen Gedanken zu so einer Geschichte, das hat mir total geholfen. Und ich möchte einfach Danke sagen im Namen der Jungs und natürlich von mir persönlich. Und wünsche Ihnen natürlich alles Gute. Ich gehe Ihnen nächste Woche wahrscheinlich wieder auf die Nerven, wenn ich anrufe. Bis dahin.
Ja, so ist er, der Lars.
Ja. Doppelpass heißt das Pilotprojekt. Sie sind der Schirmherr. Ja. Was versuchen Sie zu erreichen, auch mit Ihrer Unterstützung?
Ja, ich versuche natürlich damit zu erreichen, dass mehr Aufmerksamkeit da hinkommt und auch natürlich als Motivation für die Teilnehmer. Wie gesagt, die sind mit Begeisterung dabei, die sind wie anders auch, dann wachsen sie zu einer Mannschaft, zu einer Einheit zusammen und sie freuen sich, sie ärgern sich, da ist richtig Betrieb, da ist richtig Leben und wie gesagt, da merkt man keinen Unterschied, das ist auch Fußball. Und das ist ja das Schöne am Fußball, dass das ist nicht nur Bayern München, ne, oder Real Madrid Fußball ist, sondern eben, dass auch so Teams auch miteinander und gegeneinander spielen können.
Wir haben vorhin schon von Fußball schafft Selbstvertrauen, Fußball schafft Stärke gesprochen. Welche Rolle hat das auch in Ihrer Jugend gespielt, dass Sie durch Fußball Selbstbewusstsein erlangt haben?
Ja, gut, Sie haben es ja gezeigt. Ich bin aufgewachsen, meine Mutter hat gearbeitet, 6 Tage die Woche. Mein Vater, als ich 1 Jahr alt war, musste zurück nach Amerika, war so alleine. Und so bin ich letztendlich schon mit dem Alter von 6 Jahren in einen Verein gegangen und ich bin quasi im Verein aufgewachsen. Ich war immer den ganzen Tag, immer meine Zeit auf dem Fußballplatz, habe dann im Verein meine Freunde gehabt und habe dann so lange da gelebt. Und ich habe dann so gut gelebt. Ich habe mich ja so wohl gefühlt. Ich hatte mit 15, 16 hatte ich ein Angebot vom SFC Nürnberg. Die hatten eine die erste Nachwuchsabteilung aufgemacht, also Talentschmiede. Und da hatte ich ein Angebot. Aber ich habe mich da so wohl gefühlt bei meinem Verein, dass ich da geblieben bin und dann noch bei den Aktiven in der zweittiefsten Klasse Fußball gespielt habe und in der dritttiefsten Klasse. Und
aber eine Heimat Welt zu haben. Einfach so, ja, in der Heimat.
Das war meine Heimat.
Wodurch haben Sie da auch so Disziplin verinnerlicht?
Ja gut, das war irgendwie in mir drin. Das kann dann nur von meiner Mutterseite aus gewesen sein. Wie gesagt, ich war ja ein Produkt aus 2 Welten. Ne? Das eine Mal meine Mutter aus Ostpreußen, mein Vater aus der Karibik. Das passt halt vielleicht nicht mehr ganz so zusammen, aber so bin ich halt.
Hat eigentlich Ihr Vater, der ja auch früh Europa verlassen hat, die Familie auch verlassen hat, hat Ihr Vater oder was hat Ihr Vater von Ihren Erfolgen mitbekommen?
Ja, er hat es natürlich mitbekommen, auch in Amerika. Und wir hatten auch dann wieder Verbindung. Er hat sich also gemeldet, da war ich auch so 15 Jahre. Da hat er sich wieder gemeldet, hat uns besucht, hat meine Mutter und mich in Aschaffenburg. Und ich bin dann anschließend, als ich dann Fußballprofi war und genügend Geld hatte, bin ich dann jedes Jahr zu ihm nach Puerto Rico geflogen, habe bei ihm meinen Urlaub quasi verbracht mit meiner Familie, mit meinen Kindern.
Mhm. Schön, schön. Ja. Ja, Anzugträger Felix Magath. Fans, die leidenschaftlich ihre Kutten tragen. Darum geht's jetzt. Der Fußball bringt alles zusammen. Christoph Hemker und auf die Freundschaft.
Ob blau, weiß, schwarz oder rot, alt oder neu, Trikots dominieren die Kleiderordnung im Stadion. Doch sie setzen auf Jeansstoff voller Aufnäher. Der Fanclub HSV Kutten 1887.
Man kann überall hingehen und man wird nicht dumm angemacht. Man kann auch ein Bier trinken, ob das nun Kölner sind, ob das Gladbacher sind. Es ist völlig egal, aber man wird respektiert.
Mein erster Kontakt zu der Kutte war 76, das erste Spiel gesehen. Da liefen die Ersten natürlich mit der Kutte schon rum. Und da habe ich gesagt, geil, das möchte ich auch. Und dann bin ich irgendwann dann angefangen, so mit 13, 14, dann mir selber eine Kutte zu basteln.
Die HSV Kutten 1887, eine übergeordnete Verbindung von Kuttenträgern verschiedenster HSV-Fanclubs. Im Stadion am Kutteneck, da treffen sie sich, philosophieren über ihren Lieblingsverein oder tauschen begehrte Aufnäher.
Die Kutten war, denke ich, so eine kleine Rebellion-Geschichte, die in Mitte der 70er Jahre entstanden ist, wo sie diese Rocker aufkamen, dieses Woodstock-Feeling und man wollte sich individualisieren. Und das war eigentlich der Beginn der Kutte und schwappte dann durchaus in den Fußball letztendlich rüber und war da auch wirklich eine ganz große Zeit, gerade End 70er und in den Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahren, wirklich das prägende Bild.
Nach Spielende zieht's die Kuttenfreunde ins 31, eigentlich eine BVB-Kneipe. HSV und Dortmund, da gibt's eine alte Fanfreundschaft.
Den allerersten Aufnäher, den hat Mutter noch drauf gemacht. Das ist dann auch der Center hinten in der Mitte gewesen. Und ab dann hat man alles selber gemacht. Wenn das nicht selber gemacht wird, dann zählt das eigentlich nicht. Also es ist deine Arbeit, es ist deine Geschichte. Du machst was, wie du das haben möchtest. Also eine Kutte wächst, eine Kutte lebt.
Aufnäher mit Sprüchen, ja, die gibt es. Doch solche mit reinen Tod- und Hassbotschaften kommen bei ihnen nicht auf die Ausgehuniform. Angesagt sind Aufnäher von Fanclubs, Fanfreundschaften oder Kuttentreffen.
Wir haben zum Beispiel einen bei der Party gehabt. Den gab es dann bei der Tour in Hamburg beim Kuttentreffen.
Dabei Kutten aus Stuttgart, Frankfurt, Halle, St. Pauli, Chemnitz, Dortmund und Schalke.
Wir haben eine direkte Freundschaft zu BVB-Fanclub Schwer der Ärgste, haben da auch einen Freundschaftsaufnäher vor kurzem rausgebracht.
Schwer der Ärgste, legendär in Kuttenkreisen. Hier muss sich jeder neue Kuttenträger taufen lassen.
Nein, eine Kutte wäscht man nicht. Wenn es ordentlich regnet und wir draußen bei Regen und Wind draußen stehen, das ist für uns Kuttenwaschtag. Aber mehr passiert da nicht.
Wenn es Sachen mal zu rund ging im Stadion oder sonst irgendwo, dann kommt die auf den Bügel und auf den Balkon. Dann hängt die halt mal ein, zwei Tage auf dem Balkon und dann passt das.
Kuttenträger, eine besondere Spezies der Fanszene und nicht nur ein Relikt der 80er Jahre.
Uns im Fanclub sind 160 Leute angeschlossen und ich glaube, insgesamt dürfte man 300 bis 350 Kuttenträger beim HSV nennen und es werden vor allen Dingen immer mehr. Kutte ist im Moment echt angesagt.
Vor allem, da in der kommenden Saison der HSV wieder in der ersten Bundesliga dabei ist, dann auch gegen den BVB.
Vielleicht wird ja für die erste Bundesliga die Kutte noch so ein bisschen poliert oder rausgeputzt. Das kann natürlich auch sein, aber mega, oder? Und mein Lieblingsbegriff war eigentlich Kuttentreffen. Kuttentreffen, klasse. Schöne Geschichte. Wenn Sie im Juni Präsident des HSV werden sollten, dafür gewählt werden sollten, was würde das bedeuten für Ihre Familie?
Gut, ist ja noch lange hin.
Naja, Leute, einen guten Monat, sagst du euch mal.
Das ist ja wieder... Es ist immer schwer. Menschen sind ja anders im Leben zurechtgekommen. Jetzt habe ich ja einen besonderen Beruf gehabt. Das heißt, ich habe ja mein Leben lang immer nur Fußball gehabt. Das heißt, am Wochenende war immer Betrieb und während der Woche, wie gesagt, Vorbereitung. Also damit will ich sagen, ich habe mein Leben lang im Grunde im Hotel verbracht. Ne, jedes Wochenende,
Frau
aber dann auch Trainingslager und mit der Nationalmannschaft 6 Wochen lang im Hotel. Und insofern, für mich ist ein Hotel ein normales Wohnen. Und gerade Hamburg hat ja dann...
schöne Hotels auch möglicherweise, klar.
Schöne Hotels, ja,
klar.
Zum Beispiel das Atlantik Hotel. Ne, und da soll ja auch der eine
viele
oder andere...
Elysee, es gibt alles möglich, ja, ja.
Das, genau. Aber da soll auch jemand halt ein ganzes Leben lang wohnen, ne, zum Beispiel.
Ja, insofern, ja. Mit dem kann man den Abend singen.
So, ne, mit dem könnte man singen. Aber ne, ich habe ja auch, wie gesagt, immer im Hotel gewohnt. Und deswegen wäre es für mich kein Problem, hier wieder in Hamburg in einem Hotel unterzukommen und dann hier mit dieser Möglichkeit, weil ein Hotel bietet natürlich für jemanden wie mich, für mir, große Vorteile. Ne, meine Kinder die studieren alle, die sind also in München und vielleicht studieren sie aber auch in Finnland oder weiß der Teufel wo. Ich würde natürlich dann alleine hier sein und hätte dann die Möglichkeit im Hotel, ich habe dann keinen Zeitverlust, ich brauche mir nichts zum Frühstück zu holen, ich brauche mich nicht um Milch oder Zucker oder was zu kümmern.
Es geht natürlich auch ein bisschen, Ihre Frau ist nicht da, das wäre natürlich schon schade. Ne?
Meine Frau, wie gesagt, die hat ja auch eine Mutter, die hier in Hamburg lebt. Also meine
so, insofern gibt es halt,
so und so öfter in Hamburg.
Kommt ja aus Hamburg, ne?
Die kommt aus Hamburg, ne? Und natürlich, wir beide lieben Hamburg.
Ich habe eine andere Idee.
Ja,
gut. Mit der Mutter, da könnten Sie ja vielleicht auch unterkommen.
Das könnte ich auch.
So.
Die würde sich vielleicht auch freuen,
so,
wenn mal der Schwiegersohn bei ihr unterkommen würde. Ne? Gar keine Frage.
Ja, also das kann ich mir vorstellen. Da wird auch gepflegt, der Schwiegersohn. Ne?
Ja, ich muss natürlich auch den Kontakt zu meiner Schwiegermutter pflegen. Ne?
Das so. Sag mal, ich wollte eigentlich noch sagen, diesen Satz, den Sie vorhin angedeutet haben. Ich bin preußisch auf der einen Seite, karibisch privat.
Ja.
Was sagt uns das über den Menschen, Felix Magath?
Das sagt halt, dass ich durchaus auch gesellig sein kann. Aber wenn ich dann als Trainer arbeiten würde, dann bin ich halt konsequent.
Konsequent. Ich kann auch gesellig sein. Das finde ich ein sehr schönes. Also, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Abend bei uns waren.
Ich danke auch.
Interessant auch, was Sie über den Profifußball erzählt haben. Und 21. Juni ist dann Präsidentschaftswahl für den HSV.
Dann mal top.
So, morgen geht's um ein wichtiges und auch schwieriges Thema. Es geht um das Thema Pflege. Professorin Christa Olbrich kommt zu uns aufs Rote Sofa. Es wird sehr interessant, auch mit neuen Erkenntnissen. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss und schönen Abend.